ARD.
Entschuldigung, darf ich Sie eine Frage fragen? Peter Lustig, ist euch da noch was im Kopf?
Ja.
Was denn?
Löwenzahn.
Gute Erinnerung wahrscheinlich.
Ja.
Nämlich, was kommt da sofort in den Kopf?
Der
Bauwagen.
Der Bauwagen, ja. Genau, der Bauwagen.
Sehr gut. Ich stehe auf dem Marienplatz in München. Und ich möchte wissen, was den Menschen einfällt, wenn sie an Peter Lustig denken. Mich interessiert besonders, ob sie dieses eine Gerücht über ihn noch im Kopf haben.
Was gerade später irgendwann rauskam, von wegen, der war gar nicht kinderfreundlich.
Dass der keine Kinder mag.
Dass er keine Kinder mochte.
Es kommt sofort. Es ist bei vielen sogar das allererste, was ihnen zu Peter Lustig einfällt. Ich habe das damals auch gehört, dass Peter Lustig in Wahrheit ein Kinderhasser sein soll. Ich war da in der Grundschule und ich hatte natürlich keine Ahnung, ob das jetzt stimmt oder nicht. Aber zum Glück habe ich ja jetzt diesen Podcast. Und hier habe ich jetzt die Chance, die Akte Kinderhasser nochmal aufzuschlagen. Ich bin Dennis Müller und das ist Stars unserer Kindheit. Peter Lustig und Elfie Donnelly. Folge 6. Abschalten. Dieses Gerücht, dass Peter Lustig angeblich Kinder gehasst haben soll, beginnt absurderweise bei einem Fan vor mehr als 20 Jahren.
Ich weiß nur, ich habe eine dieser Schlagzeilen gesehen, Peter Lustig hasst Kinder. Also ich war entsetzt und habe daraufhin Peter Lustig einen Brief geschrieben. Einen langen, aber mich sehr entschuldigt, dass mir das sehr leid tut.
Der Fan heißt Kai Biermann. Und es gibt einen Grund, warum er sich in einem Brief bei Peter Lustig entschuldigt. Die Geschichte beginnt eigentlich recht harmlos und relatable. Denn Kai Biermann geht's vor 2002 eigentlich genau wie mir. Er wächst als Kind mit Löwenzahn auf. Peter Lustig wird zu seinem Vorbild und wegen ihm wird er Journalist. 2002 bekommt er dann einen Auftrag von der Stuttgarter Zeitung.
Triff doch mal den Lustig und red mit dem und sprich mit ihm über seine Sendung und über Rente und über Kinder.
So hat er das im vergangenen Jahr auf dem YouTube-Account Top voll Gold erzählt. Kai Biermann und Peter Lustig treffen sich für das Interview in einem Café.
Ich habe das Gespräch damals auf ein Band aufgenommen und abgetippt. Und ich zitiere jetzt das abgetippte Interview. Zitat, mit Kindern und Tieren drehen ist so eine Sache. Das ist anstrengend und sie gehören einfach nicht vor die Kamera. Das ist eine Tier- und Kinderquälerei. Immer. Und die armen Kinder, die mitmachen müssen beim Film, die tun mir immer leid. Das ist nichts für Kinder.
Peter Lustig dreht also nicht so gern mit Kindern, weil er findet, dass sie unter den anstrengenden Dreharbeiten leiden. An einer anderen Stelle im Interview sagt er dann noch, dass er Kinder so mag, wie sie sind. Auch wenn sie manchmal stören und klebrig sind. Weil sie eben Kinder sind und das normal ist. Und dann sagt Peter einen Satz, der seine Haltung zu Kindern eigentlich gut zusammenfasst. Ich zitiere, vielleicht merken Kinder, dass ich sie akzeptiere und daher akzeptieren sie mich auch und sagen, ey, der Lustig ist cool. Im Oktober 2002 veröffentlicht die Stuttgarter Zeitung das Interview. Und wenige Tage später, da bringt auch eine andere Zeitung einen Text raus, in dem Zitate von Peter Lustig vorkommen. Die Bild-Zeitung. Genauer gesagt, die Bild am Sonntag. Die Überschrift ist Peter Lustig Doppelpunkt. Ich kann Kinder nicht leiden. Und schon ist es passiert. Der Erklärbär der Nation, der soll auf einmal ein Kinderhasser sein. Die Bild am Sonntag zitiert Peter Lustig mit Sätzen wie Ich bin kein Kinderonkel, das ist ein Missverständnis. Oder die sollen die Sendung gucken und dabei ihren Spaß haben. Aber ich mag sie da nicht um mich herum haben. Die Menschen können nicht fassen, was sie da lesen. Das Ding ist, Peter Lustig hat diese Sätze der Bild am Sonntag möglicherweise nie gesagt. Das ZDF gibt nach dem Artikel sofort ein Statement raus. Dieses Interview habe in dieser Form nie stattgefunden. Sind die angeblichen Peter Lustig-Zitate also einfach nur verdrehte Aussagen aus Kai Biermanns Interview für die Stuttgarter Zeitung? Die Bild-Zeitung macht sowas ja hin und wieder bei Promis. Also irgendwelche Zitate aus dem Zusammenhang reißen, um daraus Skandale zu erzeugen. Aber in dem Fall kommt noch etwas dazu. Peter ist kein großer Fan der Bild-Zeitung und sagt das auch öffentlich.
Peter Lustig hat mir damals im Interview gesagt, wenn mich irgendetwas stört, ist es die Dummheit. Mensch, wir haben das Gehirn. Und wozu wird es benutzt? Zum Bild-Zeitung lesen. Das ist eine solche Verschwendung.
Peter Lustig hat später in einem Interview mit der Zeitschrift Neon gesagt, wer die Bild-Zeitung kritisiert, muss sich auf Rache gefasst machen. Die Bild am Sonntag gehört zum Axel Springer Verlag. Dort haben wir mal nachgefragt, was die zu dem Vorwurf sagen, Peter Lustig-Zitate einfach erfunden zu haben. Und die Pressestelle von Axel Springer hat uns geantwortet, Zitat, nach unserer Kenntnis waren die Zitate im Interview wie üblich autorisiert. Weiter wollen sie die Berichterstattung aber nicht kommentieren. Also, die Bild behauptet weiterhin, Peter habe die Sachen genau so gesagt. Jeder Mensch, mit dem wir für diesen Podcast gesprochen haben, jeder Einzelne hat uns gesagt, kompletter Quatsch. Peter Lustig hat keine Kinder gehasst. Aber das Krasse ist ja, die ganze Geschichte ist seitdem in den Köpfen der Leute hängen geblieben. Der Journalist Kai Biermann hat deshalb bis heute ein schlechtes Gewissen, obwohl er ja eigentlich nichts dafür kann, was die Bild-Zeitung mutmaßlich aus seinem Artikel gemacht hat.
Das tat mir natürlich leid, mitbeteiligt gewesen zu sein daran, unschuldig zwar, aber letztlich mitbeteiligt gewesen zu sein daran, dass für viele Menschen die Kindheitserinnerung zu Löwenzahn einen negativen Touch hatte.
Worüber ich mir vor diesem Podcast nie Gedanken gemacht habe, wie kommt dieses Gerücht damals bei den Menschen an, die Peter Lustig persönlich kennen? Zum Beispiel bei seiner Ex-Frau Elfie Donnelly. Die winkt gleich ab. Sie kennt die Frage schon.
Ja, immer alle möglichen Anrufe. Und ist das denn wahr, dass der Herr Lustig keine Kinder mag, der Peter Lustig? Kann ich immer nur sagen, es ist Blödsinn.
Auch Pavi Lustig, der Sohn von Elfie und Peter, hat die Geschichte im Hinterkopf.
Huch, jetzt kreischen Kinder bei mir hier vor der Tür.
Während unserem Interview mit ihm kommt er irgendwann ganz von selbst drauf zu sprechen.
Ja, jetzt werde ich noch als Kinderhasser dargestellt, ne? Ich weiß schon.
Pavi Lustig zu fragen, ob sein Vater in Wahrheit ein Kinderhasser war, das fühlt sich schon ein bisschen komisch an. Aber hey, eigentlich ist er, sein eigener Sohn, doch die perfekte Person, um zu klären, ob da jetzt was dran ist oder nicht.
Ich kann auf jeden Fall als seinen Sohn bestätigen, dass das ferner von der Realität nicht hätte sein können. Ja, also er hat Kinder durchaus geliebt. Wie sonst hätte er so eine Sendung auch machen können?
Und Peter selbst, der nimmt den ganzen Zirkus wohl ziemlich gelassen. Der Journalist Kai Biermann hat ihm ja diesen Entschuldigungsbrief geschrieben. Und darauf antwortet Peter, mach dir keinen Stress.
Ich glaube, es war ihm letztendlich egal, es war eher lästig. War einfach nur lästig.
Elfie Donnelly und Peter Lustig sind Anfang der 2000er ja schon sehr lange getrennt. Seit dem Umzug der beiden nach Mallorca sind rund 20 Jahre vergangen. Elfie lebt mittlerweile auf der Nachbarinsel Ibiza und hat wieder einen neuen Partner, ihren heutigen Mann. Auch Peter ist wieder verheiratet und Pavi ist mittlerweile erwachsen. Dadurch wird der Kontakt zwischen Elfie und Peter immer weniger. Aber Elfie ist zu der Zeit sowieso ziemlich beschäftigt. Nachdem sie einige Jahre zuvor mit Benjamin und Bibi abgeschlossen hat und sie in die Hände von Uli Herzog gegeben hat, nähert sie sich Anfang der 2000er wieder ihren Figuren an. Sie wird gefragt, ob sie nicht ein Drehbuch schreiben will für einen Bibi-Blocksberg-Film. Und Elfie Donnelly sagt zu. In dem Film muss Bibi gegen die böse Hexe Rabia kämpfen. Richtig bekannt ist vor allem ein Song aus dem Film. Der Hexenrap. Der wird zu einem richtigen Hit.
Was fängt eine Hexe mit dem Leben an? Wenn sie nicht mehr hexen kann, dann muss der Besen in der Ecke liegen und kann nicht mehr fliegen. Will sie nicht mehr.
Also ich sag mal so, Harry Potter habe ich so noch nie rappen hören. 2002, also in dem Jahr, in dem die Bild-Zeitung Peter Lustig zum Kinderhasser macht, kommt der Bibi-Blocksberg-Film in die Kinos. Und wird der erfolgreichste deutschsprachige Film des Jahres. Bibi lockt mehr als 2,2 Millionen Menschen in die Kinos. Deshalb kommt zwei Jahre später auch gleich die Fortsetzung. Elfie ist back im Game. Sie kann's immer noch. Und auch an der Hörspielfront gibt's Neuigkeiten. 2003 bringt Elfie Donnelly die Serie Elea Eluanda raus.
Aber nun sag mir, Zeche, wie wir den Arambodia.
Es ist die Geschichte von einem Mädchen im Rollstuhl. Elea, die mit ihrer magischen Eule Ezechiel und ihrem Freund Ravi Abenteuer erlebt.
Ist das nicht gefährlich?
In einem geheimen Land mit einer ganz eigenen Sprache.
Wuschel, Puschel, Wuschel, Puschel. Uni, Tuck, Track.
Und wir sind weg.
Auch Elea Eluanda wird ein Erfolg. Das Hörspiel verkauft sich so gut, dass Elfie dafür 8-mal die goldene Schallplatte verliehen bekommt. Und ungefähr zur selben Zeit passiert dann noch, völlig unerwartet, Folgendes. Elfie unterhält sich gerade mit ihrem Anwalt über Urheberrechtssachen.
Plötzlich sagte der Anwalt zu mir, wissen Sie denn überhaupt, dass 2001 sich das Urheberrechtsgesetz geändert hat? Sag ich, nee.
Bei dem neuen Gesetz geht es darum, wenn eine Urheberin die Rechte an ihrem Werk verkauft, so wie Elfie bei Benjamin und Bibi, und danach wird das Werk dann unerwartet erfolgreich, es läuft noch viel besser, als beim Verkauf abzusehen war, dann kann die Urheberin unter Umständen mehr Geld bekommen, als ursprünglich im Vertrag vereinbart war. Und das sogar rückwirkend.
Ich hätte nie was davon gehört.
Der Anwalt bringt Elfie auf eine Idee. Ihre Werke Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg könnten unter diesen sogenannten Bestseller-Paragraphen fallen. Also klagen sie. Und der ganze Prozess dauert dann unfassbar lang. 10 Jahre. Aber am Ende kommt es zu einer Einigung. Und Elfie wird wieder an Benjamin und Bibi beteiligt.
Also für die Vergangenheit habe ich nichts mehr bekommen, leider.
Ja, nichts rückwirkend
nichts
wurde gezahlt.
Rückwirkend, obwohl das eigentlich auch Teil des Prozesses war. Aber es war halt dann so und irgendwie haben wir auch gesagt, es ist egal. Also ich war damit auch happy, weil ich wusste, ich bin jetzt beteiligt und ich habe eine feste, es ist wie eine Rente. Mhm. Ja.
Aber es heißt de facto, wenn jemand eine Benjamin Blümchen-Torte kauft, dann fließt ein bisschen was zu Ihnen.
Ja, ja. Ich kann es gar nicht sagen, wie viel ich von jeder Torte kriege. Krümelchen, ne?
Wie groß diese Krümelchen sind, das wissen wir nicht. Elfie hat uns keine genauen Zahlen genannt. Aber wenn man sich mal vorstellt, was alles dazugehört, das ist ja nicht nur die Benjamin Blümchen-Torte, sondern da gehört auch das Bibi Blocksberg-T-Shirt dazu, eigentlich alles, vom Kuscheltier bis zum Lätzchen, vom Musical bis zu den Spotify-Streams. Da kommt auf jeden Fall eine nette Rente zusammen. Generell muss ich dazu sagen, dass wir diese ganze Geschichte mit der Klage nur aus Elfies Perspektive erzählen können. Wir haben versucht, auch die andere Seite zu hören, also die Seite der Hörspielfirma Kiddings. Aber die wollte nicht mit uns darüber sprechen. Während Elfie um die Beteiligung an Benjamin und Bibi kämpft, genauer gesagt an einem Morgen im Frühjahr 2005, wird ein Mann in Berlin von einem Anruf aus dem Schlaf gerissen. Er heißt Sascha Stieler. Er bekommt Breaking News zu Peter Lustig.
Dann klingelte um 7 Uhr morgens, das ist ja meine Zeit, das Telefon. Ich glaube, ein Herr war dran und sagte zu mir, ja, schönen guten Tag.
Sascha Stieler ist Löwenzahn-Fan. Aber er ist nicht irgendein Löwenzahn-Fan.
Sind Sie der Webmaster von Löwenzahn-Welt?
Er ist vielleicht der Löwenzahn-Fan.
Ja, wissen Sie denn schon die neueste Neuigkeit? Und also, wie gesagt, es war 7 Uhr morgens. Ich war noch total im Halbschlaf. Nein, worum geht's denn bitte? Und er sagte, naja, Peter Lustig hört auf.
Sascha Stieler ist Gründer und Leiter des Löwenzahn-Fanclubs.
Peter war natürlich mein Kindheitsidol. Ich bin mit ihm aufgewachsen. Ich bin ja auch Baujahr 81, also genau wie die Sendung.
Seine Wohnung ist voll mit Löwenzahn-Merch und Erinnerungsstücken an Peter Lustig. Er besitzt Originalrequisiten. Er hat zum Beispiel eine von Peters echten Latzhosen bei sich hängen. Und er hat auch so eine sprechende Ukulele, wie sie an Peters Bauwagen hing. Auch wenn uns die gerade nicht zeigen kann.
Mein Klaus-Dieter ist leider gerade in der Reparatur.
Ein Jahr bevor er den Anruf bekommt, also 2004, da hat Sascha Stieler eine Fan-Website erstellt. Löwenzahn-welt.de.
Ich fand Peter einfach so lustig, weil er war ja mal sehr unkonventionell. Die meisten Erwachsenen sind ja immer so erwachsen. Und er, Warum ist das so? Ach, ich gehe einfach mal hin.
Weil Sascha Stieler im Internet keine Website mit Hintergrundinfos und Funfacts zur Sendung findet, baut er einfach selbst eine. Dafür recherchiert er haufenweise Infos zur Serie, interviewt zum Beispiel Leute aus der Produktion oder Herrn Paschulke, also den Schauspieler Helmut Krauss. Sascha Stielers Website ist ein Traum für Löwenzahn-Nerds. Ich habe dafür diese Recherche auch einige Stunden verbracht. Und aus dieser ganzen Löwenzahn-Fanseite wird irgendwann ein Löwenzahn-Fanclub.
Wir sind kein klassischer Fanclub, wo man sich trifft, sondern wir sind ein Online-Fanclub, weil unsere Fans sind deutschlandweit verteilt.
Und dann, gerade mal ein Jahr nach dem Start der Website, 2005, da kommt dieser Tag mit dem Anruf. Morgens um 7. Der Anrufer ist von einem Radiosender und er will ein Statement vom wahrscheinlich größten Löwenzahn-Fan der Nation. Weil gerade bekannt wurde, Peter Lustig hört auf.
Ich konnte es gar nicht fassen, weil es wurde immer gesagt, wenn Peter aufhört, gibt es die Sendung nicht mehr. Für mich war es ein Schock, weil jetzt hast du endlich was, was dich interessiert, was andere Leute interessiert und jetzt soll alles zu Ende sein. Jetzt gerade, also so, weißt du, Peter Lustig hört auf. Wieso hört er auf? Was ist denn los? Und
Ich weiß ganz genau, was Sascha Stieler da meint. Mir ging das auch so. Damals, als ich als Neunjähriger erfahren habe, dass Peter Lustig bei Löwenzahn aufhört. Weil ich mir das gar nicht vorstellen konnte. Ich erinnere mich noch, wie ich die Sendung manchmal gar nicht bei ihrem Titel Löwenzahn genannt habe, sondern meiner Mutter einfach gesagt habe, ich schaue Peter Lustig. Und plötzlich hieß es, ich werde diesen Mann, der mich meine ganze Kindheit lang begleitet hat, nie wiedersehen. Die Medien im ganzen Land berichten darüber, dass Peter Lustig aufhört. Oft mit seiner Catchphrase in den Überschriften. Abschalten. Oder mit dem Wortspiel Schluss mit Lustig. Ihr merkt schon, sehr einfallsreich. Peters Ende bei Löwenzahn fällt zusammen mit dem 25. Jubiläum der Sendung. Von 1981 bis 2006. 25 Staffeln lang war er der Onkel mit der Latzhose. 25 Staffeln lang hat er die Welt vom Bauwagen aus entdeckt und erklärt. Aber es geht einfach nicht mehr. Das Drehen wird zu mühsam. Die Treppe am Bauwagen kommt er kaum noch hoch. Und dass er eigentlich nur noch mit seinem Gehstock gehen kann, das soll man im Fernsehen nicht sehen. Zur Erinnerung, Peter Lustig lebt seit 20 Jahren nur noch mit einem Lungenflügel. Am 7. Oktober 2006 läuft die letzte Folge von Löwenzahn mit Peter Lustig. Episode 202, der Abschluss einer dreiteiligen Folge mit dem Titel Die Reise ins Abenteuer. Und ein großer Kreis schließt sich. Während es ja in der ersten Folge von Löwenzahn darum geht, wie Peter in den Bauwagen einzieht, so geht es in der letzten Folge um seinen Auszug. Peter soll sein Grundstück in Bärstadt einer Baufirma überlassen.
Heute noch sinnlos das Unkraut.
Die will dort ein Einkaufszentrum bauen. Aber Peter und sein Nachbar Herr Paschulke vereinen ihre Kräfte und schaffen es in letzter Sekunde, den Bau zu verhindern.
Danke, Buckenburg. Ich habe mir's doch anders überlegt. Ich möchte noch ein Weilchen hier wohnen bleiben.
Was?
Er will hier wohnen bleiben. Und ich auch.
Am Ende der Folge sitzt Peter wie immer vor seinem Bauwagen und trinkt mit Paschulke ein Glas Rotwein. Und dann, ein allerletztes Mal, sagt Peter Lustig die magischen Worte.
Ich glaube, hier sollte ich das lieber, na, ihr wisst schon, abschalten.
Ganz ehrlich, immer wenn ich heute in Löwenzahn reinschaue, bei Peter Lustigs Abschalten erwischt es mich immer wieder. Ich bekomme Gänsehaut. Und ich glaube, es liegt an diesem allerletzten Abschalten. Weil eigentlich bedeutet diese Aufforderung von Peter Lustig ja, komm, jetzt liegt der Ball wieder bei dir. Mach was mit deinem Tag. Man hatte sozusagen den Auftrag von Peter Lustig, jetzt selbst Abenteuer zu erleben. Aber nach der letzten Sendung bedeutet Abschalten auf einmal, dass Peter Lustig nie wiederkommt. Immerhin, das ZDF verkündet, dass Löwenzahn mit Peters Abschied nicht enden soll. In den Bauwagen zieht schon bald ein neuer Bewohner ein. Fritz Fuchs, gespielt von Guido Hammersfahr. Und ein Jahr später kommt Peter Lustig sogar nochmal zurück in die Sendung. In der Folge Lebenswandel, Zeitreise in Bärstadt. Da hat Peter einen kleinen Gastauftritt.
Wissen Sie, ich bin ja nur ganz zufällig in Bärstadt, weil unser Jahrestreffen hier
steht. Er ist quasi zu Besuch bei seinem Nachfolger.
Wollen Sie die Maschine mal sehen?
Ach, wissen Sie, eigentlich ist das mit Bärstadt und dem Bauwagen längst vorbei. War eine schöne Zeit.
Aber uneigentlich?
Uneigentlich? Ist man, glaube ich, nie zu alt, um sich noch mal zu widersprechen.
Nach dem Abschied von Löwenzahn beginnen die Jahre in Peter Lustigs Leben, die gar nicht so leicht zu rekonstruieren sind.
Mein guter alter Bauwagen.
Er lebt zurückgezogen an der Nordsee, in einem 200 Jahre alten Bauernhaus. Seine Frau Astrid kümmert sich um ihn. Wir haben versucht, für diesen Podcast auch mit Astrid zu sprechen. Aber unsere Interviewanfragen blieben unbeantwortet. Einer, der in dieser Zeit hin und wieder Kontakt zu Peter Lustig hat und uns davon erzählt, ist Sascha Stieler. Sein Löwenzahn-Fanclub geht weiter, auch nach Peters Ausstieg aus der Sendung. Sascha Stieler weiß noch, wie er seinem großen Idol zum ersten Mal von diesem Fanclub erzählt hat.
Und er sagte, wie so ein Fanclub über mich, ist doch nicht interessant. Da meinte ich, doch, es gibt ganz viele Leute, die dich interessant finden, die deine Arbeit interessant finden.
Sascha Stieler und Peter Lustig schreiben sich von da an regelmäßig Mails und Briefe. Sie telefonieren oder sehen sich spontan.
Wir haben uns meistens über die aktuelle Sendung unterhalten, weil er hat Löwenzahn in seinen Ruhestandsjahren hat er Löwenzahn aktiv geguckt. Jeden Sonntag hat er das verfolgt. Nicht nur seine Sendung, sondern auch Fritz. Und darüber haben wir uns unterhalten, so von wegen, ja, wie fandst du die Folge oder so eine Sachen.
Ein Zeitdokument aus diesen Jahren ist das Interview mit dem SWR von 2011 für die Sendung Wortwechsel. Daraus habe ich euch schon mehrere Ausschnitte vorgespielt. Das Interview wird in Peters Haus an der Nordsee geführt.
Herr Lustig, 2005...
Beim Rundgang durch den Garten erzählt Peter von seinem Abschied bei Löwenzahn und wie es ihm seitdem geht.
Ich hätte es gern weitergemacht, ja, sagen wir es so. Aber es ging eben aus gesundheitlichen Gründen nicht. Und also habe ich auch aufgehört, ohne traurig zu sein. Jetzt macht es ein anderer. Und ich sitze hier vor mich hin und genieße mein Leben als Rentner sozusagen.
Das Interview geht dann drinnen weiter. Peters Wohnzimmer ist groß und hell, mit einem alten Parkettboden, einigen Stehlampen und in einem Eck steht ein alter Flipperautomat. Peter Lustig und der Interviewer machen es sich auf zwei Ledersesseln gemütlich und trinken ein Glas Rotwein. Es sieht ganz so aus, als lebt Peter Lustig ein traumhaftes Rentnerlife.
Kaminfeuer brennt, ja. Schönes Gläschen Wein haben Sie uns eingeschenkt.
Ja.
Wunderbar.
Machen wir es uns gemütlich.
Machen wir es uns gemütlich.
Zum Wohl.
Zum Wohl. Schön.
Ah, es geht nichts über ein gutes Glas Rotwein. Gesund und nahrhaft.
Das Haus an der Nordsee ist gemütlich. Aber mit der Zeit wird es zu einem Problem. Peter Lustig geht es gesundheitlich immer schlechter. Und die Wege zu seiner Familie und zu seinen ÄrztInnen sind ihm zu weit. Also zieht er 2014 wieder nach Berlin. Und da ist auch Elfie Donnelly noch regelmäßig. Und das trifft sich gut, weil Elfie würde Peter gerne mal wiedersehen. Sie wünscht sich wieder mehr Kontakt zu ihrem Ex-Mann, zum Vater ihres Sohnes, mit dem sie so viel erlebt hat.
Wir haben uns versprochen früher, wenn wir in Not sind, weißt du, wir werden immer füreinander da sein, egal ob wir zusammen sind oder nicht. Das ist... Für mich ist das selbstverständlich, ja? Wenn man jemanden wirklich im Herzen trägt und lange mit jemandem zusammen. Also ich kann es immer nie verstehen, warum Leute, die viele Jahre miteinander verbringen oder auch Kinder haben, warum sie sich verfeinden. Ich verstehe es nicht.
Aber Elfie kommt irgendwie nicht mehr an Peter ran. Und wie hart das für sie bis heute ist, das merke ich sogar noch in unserem Gespräch auf Ibiza.
Dann Jahre später klingelte das Telefon hier, als ich oben im Büro war, und dann war Peter am Telefon und ich bin in Tränen ausgebrochen und gesagt, Peter, es ist so schön, dass ich deine Stimme höre. Sorry.
Ach, tut mir leid. Wir können auch kurz Pause machen, wenn Sie wollen.
Ist okay, ich habe kein Problem, wenn jemand meine Emotionen hört. So ist das. Und ich habe mich total verwirklicht. Es war so ein Moment, ich dachte, das sagt jetzt, du, das wäre wirklich schön, wenn wir uns noch mal treffen könnten oder so. Und dann sagt er nur in dem Moment, ja, ich soll dich anrufen, hat sie gesagt, ich reiche sie dir mal. Und dann hat er das Telefon weitergereicht an seine Frau. Und die sagte dann zu mir, ob ich denn einen Käufer wüsste für das Haus, was sie oben haben an der Nordsee.
Elfi erzählt mir auch noch von einem anderen Tag aus dieser Zeit.
Ich war in Berlin. Ich hatte Probleme mit meinen Zähnen. Ich kriegte Implantate. Und für einen Nachmittag war ich praktisch oben zahnlos und fuhr mit dem Autobus den Kudamm runter und schaue aus dem Fenster und sehe Peter sitzen am Adenauerplatz vor dem Haus unten.
Sowas kennt doch jeder. Man trifft auf eine Person, die man schon lange mal wiedersehen wollte. Aber die Situation passt irgendwie gerade nicht.
Und ich dachte, ich kann jetzt nicht aussteigen, weil ich den Mund nicht aufmachen kann. Am nächsten Tag würde ich ein Provisorium kriegen. Ich war nur unterwegs, so, ne, um mit niemandem zu reden und schnell irgendwo in die Wohnung. Also da, das war so eine absurde Sache, ja.
Und so bleibt Elfi im Bus hocken und fährt an Peter vorüber.
Ja. Und so habe ich, ja, Peter nie wieder gesehen.
Peter, dem die Ärzte bei seiner Lungenkrebsdiagnose vor 30 Jahren keine großen Hoffnungen auf ein langes Leben gemacht haben, der wird 78 Jahre alt. Er, der Tonmann der Kennedy-Rede. Der Bhagwan-Anhänger. Der Bastler und Tüftler. Der Fernsehstar in Latzhose, der Generationen von Kindern die Welt erklärt hat. Peter Lustig stirbt am 23. Februar 2016. Seine Frau Astrid und seine Hunde sind bei ihm. Peters Sohn Pavi lebt mittlerweile tausende Kilometer entfernt in Indien. Er erfährt am Telefon von Peters Frau, was passiert ist.
Ja, es kam dann doch sehr aus dem Blauen raus. Sehr unerwartet, weil wir uns auch alle dran gewöhnt hatten, dass er einfach für immer und ewig leben wird. Aber da hat sein Körper dann doch irgendwann gestreikt. Aber er war glücklich gegen Ende seines Lebens. Immer noch, ja, munter, froh drauf. Hatte ein tolles Leben.
Die Nachricht von Peter Lustigs Tod geht durch alle Medien. Seine Fans sind traurig. Und ich auch. Als er 2016 gestorben ist, da war ich kein Kind mehr. Ich war gerade 20 geworden. Aber Peter Lustig hat mir immer noch was bedeutet. Er war immer noch mein Vorbild. Ich hatte im selben Jahr begonnen, eine Journalistenausbildung zu machen und auch vor der Kamera zu stehen, genau wie Peter Lustig. Und genau dann war er auf einmal nicht mehr da. Peter wird nicht beerdigt, sondern verbrannt und im Meer bestattet, im Kreis seiner Familie. Mit der Asche wird auch ein Glas Rotwein ins Meer geschüttet. Das war sein letzter Wille. Mit dem Tod von Peter Lustig verliert Deutschland einen Menschen, der Generationen von Kindern über das Fernsehen geprägt hat. Aber Pavi Lustig, der verliert seinen Vater.
Ich habe eine andere Beziehung zu ihm. Halt nicht als Promi, nicht als irgendwelche eine Fernsehgestalt, sondern als mein Vater, ne? Meinen einzigen. Und vermisse ihn. Ja, kann man nicht anders sagen. Wäre schön, wenn er noch unter uns wäre. War einfach ein toller Mensch. Tja. Ja, ich habe natürlich auch Fotos von ihm in meiner Wohnung und so ein paar von seinen Sachen. Ja, aber jetzt auch selber als Vater wünsche ich mir natürlich auch öfters, dass ich auch noch mit meinem Vater reden könnte, so wie es mein Sohn mit mir tun kann. Aber Es ist so gekommen, wie es gekommen ist. Und das ist wohl auch gut so, hätte er dann gesagt.
So, ich stehe jetzt hier vor der großen Stage und sehe schon Elfie Donnelly, die vor der großen Halle steht und vor ihr stehen Kinder. Und sie macht mit den Fotos und ich sehe sie schon, sie sieht mich noch nicht. Ich sage ihr gleich mal Hallo.
November 2024, ein paar Wochen nach meinem Besuch bei Elfie auf Ibiza. Ich bin in Wien, Elfies Heimatstadt, auf der Comic-Con. Einer riesigen Messe für Bücher, Comics, Filme, Computerspiele. Eigentlich alles, was für Unterhaltung sorgt und mit Fantasie zu tun hat. Ich bin hier, weil auch Elfie Donnelly hier ist. Sie spricht auf Panels und hat einen Stand, an dem sie Fans trifft, Autogramme schreibt und Bücher verkauft. Ich freue mich, Sie wiederzusehen.
Frau Donnelly, hallo.
Hallo.
Na, wie geht's Ihnen?
Da bist. Ja, gut.
Haben Sie es gut? Haben Sie schon das erste Panel durch quasi?
Ja,
oder?
Ja.
Ich glaube schon, oder?
Ja.
Ich will wissen, wie sieht das Vermächtnis von Elfie Donnelly aus? Okay, ist vielleicht ein bisschen hochtrabend formuliert, aber wer sind heute die Fans von Elfies Werken? Sind das nur die ehemaligen Kinder und heutigen Erwachsenen aus den 80ern und 90ern? Oder sind die Kinder von heute genauso hooked von Benjamin und Bibi? Auf der Messe ist ganz schön viel los. Ich stolper in mehr als einen Imperial March mit sämtlichen Star Wars Charakteren in voller Kluft. Ich sehe Schlangen wie am Flughafen. Menschen, die Autogramme wollen von Hollywood Stars, von denen ich noch nie was gehört habe. Elfies Stand steht mitten im Fantasy-Bereich der Comic-Con. Links und rechts neben ihr eher düstere Bücher. Elfie hat einen kleinen Pappkarton auf ihrem Tisch. Er sieht aus wie ein Farbtupfer unter all den schwarzen Fantasy-Covern. Auf dem Pappkarton gedruckt ist Benjamin Blümchen. Ansonsten liegen da Autogrammkarten. Und dann gibt es da noch etwas an Elfies Stand. Etwas, das mir sofort ins Auge fällt. Ein kleines Taschenbuch. Es handelt vom vielleicht größten Rätsel im Universum von Elfies Figuren. Ein Rätsel, über das in Fanforen heiß spekuliert wird und das auf TikTok längst ein Meme ist.
Wir müssen mal über Boris Blocksberg reden.
Es gibt ihn wirklich? Den Boris Blocksberg, der Bruder von Bibi Blocksberg?
Bibi Blocksbergs Bruder. Was ist wirklich mit ihm passiert? Wo ist der hin?
Boris Blocksberg. Über den haben wir ja schon mal kurz in Folge 3 gesprochen. Der Bruder von Bibi. Der nach ein paar Folgen einfach nicht mehr da war. Der angeblich jetzt bei den Großeltern an der Nordsee lebt. Sogar Jan Böhmermann und Olli Schulz haben das Rätsel um Boris Blocksberg schon bei Fest und Flauschig aufgegriffen.
Ja, hallo Freunde, hier ist Boris Blocksberg. Also ich bin immer noch im Bergheim und mein Zustand ist instabil.
Und jetzt hat hier auf der Comic-Con die Erfinderin von Bibi Blocksberg höchstpersönlich ein Buch auf ihrem Messetisch liegen. Der Titel True Crime. Das Geheimnis um Boris Blocksberg.
Ja, und dann habe ich halt selber dieses aufsehenerregende Werk veröffentlicht auf Amazon. Die Wahrheit über den verschwundenen Boris Blocksberg, der ja nach Folge 8 von uns rausgeschrieben worden ist.
Warum eigentlich?
Weil die Stimme so ähnlich war zu Bibi, war zu ähnlich. Und es hat Aufmerksamkeit von Bibi weggenommen.
Und deswegen ist Boris irgendwann in der Versenkung verschwunden.
Der ist an die Nordsee geschickt worden in diesem Hörspiel, um seine Bronchitis auszukurieren und ist nie wiedergekommen. Und dann hat es viele Beschwerden gegeben über die Jahrzehnte. Wo ist Boris?
Das ist auch im Internet, wird es hoch und runter diskutiert, was mit dem passiert ist.
Genau, was ist mit Boris passiert? Und die Rabeneltern, Schwester kümmert sich nicht. Irgendwann sagt sie sogar, sie hätte gerne ein Geschwisterchen, die Bibi. Keiner sagt, du hast doch einen, der ist an der Nordsee. Also das Kind ist entsorgt worden. Und das löst es jetzt, dieses Rätsel. Ja.
In dem Buch macht sich eine Sensationsjournalistin auf die Suche nach Boris. Gloria Glossi, das ist eine Nachfolgerin von Carla Kolumna. Das habe ich zumindest auf dem Klappentext gelesen. Und dann ist Folgendes passiert. Ich hatte dieses Buch schon in der Hand am ersten Tag von der Comic-Con. Und ich habe mir gedacht, ach, ich hole mir das einfach morgen ab. Dann muss ich das nicht die ganze Zeit mit mir rumschleppen. Und dann hat Elfi aus irgendeinem Grund am zweiten Tag ihren Stand gar nicht mehr aufgebaut. Das Buch war also weg. Und irgendwie kann man das auch nirgends kaufen oder bestellen. Das Mysterium um Boris Blocksberg bleibt also ein Mysterium. Auf der Messe beobachte ich die Fans, die zu Elfi an den Stand kommen. Manche erkennen sie nicht sofort, auch wenn ihre Figuren meistens direkt was in ihnen auslösen.
Welcher Stand ist das?
Meiner.
Ach, wer sind Sie, wenn ich fragen darf?
Die Erfinderin, Autorin von Benjamin Blümchen, ah. Bibi Blocksberg, Elea Iloanda und noch so ein paar Sachen.
Ich liebe Benjamin Blümchen. Ich habe sie mal als Kind gesehen. Ich mag es nur jetzt. Also,
schön.
Ich fand es toll. Ja. Könnt ihr ein Foto mit Ihnen haben? Geht das?
Ich spreche mit erwachsenen Fans und auch mit kleineren Fans.
Seid ihr Benjamin und Bibi-Fans oder wie? Und wen mögt ihr lieber, Benjamin oder Bibi? Bibi.
Es ist echt krass. Die Menschen sind in Elfis Gegenwart überhaupt nicht starstruck oder so. Es ist eher, als würden sie eine alte Bekannte treffen. Sie erzählen ihr direkt alle möglichen Anekdoten und Kindheitserlebnisse, die sie mit ihren Hörspielen verbinden.
Ich muss Danke sagen von meiner Mama, dass es so viele Benjamin Blümchen-Folgen gibt. Ich war mit 5 krank und mein Lieblingshörspiel war das mit der Fahrschule. Und das war Seite A, Seite B, Seite A, Seite B, Seite A, Seite B.
Ich entschuldige mich dann immer noch nachträglich bei Eltern, weil für die ist das eine Qual gewesen. Aber, oder so Mixed Blessing, wie das immer so schön heißt, auf langen Autofahrten. Ne?
Ja.
Meine Mama hat dann meine Oma angerufen, sie soll jetzt bitte vorbeikommen, um Himmels Willen irgendein Benjamin Blümchen-Hörspiel, das nicht die Fahrschule ist, mitbringen.
Junge Fans, alte Fans, sie alle sprechen mit Elfi über dieselben Dinge und erzählen ihr von ihren Erinnerungen. Was irgendwie gar kein Thema ist, die Schlagzeilen, mit denen Elfi Donnelly in den letzten Monaten in den Medien war, weil sie sich über übertriebene Wokeness aufgeregt hat. Darüber, dass sich die Leute bei ihr beschweren, wenn sie dick schreibt, statt übergewichtig oder so. Die Fans hier am Elfi Donnelly-Stand stellen lieber Fragen zu ihren Hörspielen, zu Hintergründen oder einzelnen Figuren.
Gestern war hier schon wahnsinnig viel los.
Elfi tritt auf der Comic-Con auch bei Panels auf und sitzt dann auf einer großen Bühne in einer riesigen Messehalle.
Ich habe vor vielen Jahren Benjamin Blümchen erfunden und Blocksberg.
Ich muss daran zurückdenken, wie Elfi mir von dieser Preisverleihung erzählt hat. Vom Jugendbuchpreis 1978, als sie vor lauter Aufregung in Ohnmacht gefallen ist. Und jetzt, rund 50 Jahre später, sitzt sie hier als Ikone der Kinderliteratur auf einer Bühne, wird von Fans bewundert und erzählt ihre Lebensgeschichte, als wäre es nichts Besonderes. Und dann erwähnt sie ganz beiläufig, dass sie mit diesem Peter Lustig verheiratet war.
Und dann habe ich meinen damaligen Mann Peter kennengelernt, Peter Lustig, ja, den Löwenzahn.
Ich habe in dem Moment ganz genau durch die Reihen geschaut und den gleichen überraschten Gesichtsausdruck gesehen, den ich auch hatte, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Dass zwei Personen, die so prägend für meine und die Kindheit von ganz, ganz vielen Leuten gewesen sind, mal ein Paar waren. Am Ende wird Elfi nach einem abschließenden Rat fürs Leben gefragt. Und sie sagt das.
Kind bleiben. Ja, einfach. Ja, neugierig bleiben und ein Kind bleiben. Und das immer das innere Kind pflegen. Und nicht zu ernst zu werden. Und gerade in dieser Welt, wie sie im Augenblick ist, nicht ganz so einfach. Und Humor bewahren.
Kind bleiben und den Humor bewahren. Den Ratschlag gibt Elfi ihren Fans noch mit. Das klingt erstmal banal. Aber ganz ehrlich, wie viele Menschen schaffen das? Und ich glaube, das ist genau der Punkt, warum sie bis heute gefeiert wird. Und warum ihre Figuren seit fast 50 Jahren die Menschen berühren. Egal wie alt sie sind. Wer ein Terreur von Benjamin hört oder Bibis Ene Mene Mai fliegt los Kartoffelbrei, der ist einfach sofort wieder an schöne Momente in der Kindheit erinnert. Ich bekomme da zumindest gleich wieder dieses warme Gefühl von Geborgenheit.
ich, der Benjamin und Bibi vor allem samstags morgens in aller, so hieß es bei uns, in aller Herrgottsfrüh im Fernsehen geschaut hat, ich denke da sofort an Wochenenden, die gerade starten. Das Gefühl, die Neugier kaum aushalten zu können. Darauf, was Samstag und Sonntag für mich bereithalten. Und an meine Eltern, die gerne weiterschlafen würden und mir sagen, ich soll den Fernseher leiser machen. Auch Peter Lustig hat ein Vermächtnis, das bis heute weiterlebt. Nicht nur in der Erinnerung von mittlerweile erwachsenen Fans wie mir, auch bei Jugendlichen, die überhaupt nicht mit dem Peter Lustig Löwenzahn, sondern nach 2006 mit dem Fritz Fuchs Löwenzahn aufgewachsen sind. Auf TikTok und Instagram gibt's haufenweise Memes zu Peter Lustig. Zum Beispiel Bilder vom blauen Bauwagen mit der Caption: Wer das nicht kennt, hatte keine Kindheit. Oder Edits, in denen Peter und Nachbar Paschulke gemütlich Wein trinken, mit der Caption: Bring back whatever this is. Die Message ist meistens dieses in sich ruhen und auch die Neugier von Peter Lustig. Müssen weiterleben. Wenn man die Lebensgeschichten von Elfie Donnelly und Peter Lustig kennt, so wie ihr jetzt nach diesem Podcast, dann sieht man sie und ihre Hörspiele und TV-Sendungen mit ganz anderen Augen. Und ganz ehrlich, vor diesem Perspektivwechsel hatte ich als Journalist auch ein bisschen Angst. Die Angst, ich könnte etwas über die beiden herausfinden, was mich als Fan ihrer Werke womöglich in eine schwierige Situation bringt. Ihre Zeit bei Bhagwan zum Beispiel, also diesem Kult, der echt vielen Menschen geschadet hat. Aber je mehr ich hinter die Fassaden von Elfie Donnelly und Peter Lustig blicken wollte, desto mehr habe ich gemerkt, so richtige Fassaden, hinter die man blicken kann, gibt's gar nicht. So liebevoll die Geschichten sind, die wir von ihnen kennen, so liebevoll waren sie auch miteinander und mit ihren Mitmenschen. So sehe ich Bhagwan zum Beispiel mehr als Teil von einem übergeordneten Kampf, den Elfie und Peter gekämpft haben. Der Kampf um Freiheit und um ein besseres Leben als das, in das sie geboren wurden, mit Krieg und Elternteilen, die sich nicht um sie gekümmert haben. Auch in Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg und Löwenzahn stecken Kämpfe. Für eine Welt, in der Kinder Kinder sein dürfen, frech sein dürfen und auch mal Recht haben. Und jetzt beende ich diesen Podcast so, wie ihn Peter Lustig vermutlich auch beendet hätte. Ich muss es einfach tun, sorry. Und ich hoffe, es ist okay mit Peter, wenn ich seine Catchphrase für diesen Moment hier klaue. Ich finde, ihr solltet jetzt lieber, na ihr wisst schon, abschalten. Das war die 6. Folge von Stars unserer Kindheit. Peter Lustig und Elfie Donnelly. Ein Podcast von Julius Bretzel, Emily Glaser, Sabrina Höbel, Nico Kappel, Simon Wörz und mir, Dennis Müller. Dramaturgie: Klaus Urich. Sprachaufnahmen: Christoph Brandner. Regie: Klaus Urich und Fabian Zweck mit Originalmusik von André der Hörmeier. Redaktion: Mareike Mage und Clara Neubert. Danke an Mats Schönauer, Till Tonino, Marie Gruber und Carina Müller. Stars unserer Kindheit ist eine Produktion von Plotprodukt für SWR Kultur und RBB 2025. Was ist denn hier los? Ihr seid ja immer noch da. Naja, jetzt aber wirklich. Abschalten. Ich habe das Gefühl, als ChatGPT gerade neu war, da haben einfach alle damit herumexperimentiert und Befehle ausprobiert. Von, ey, erzähl mir mal einen Witz über einen rosa Elefanten, bis hin zu, schreib mir mal eine Rede über den Weltfrieden. Und dann kam diese Welle mit den Bildern. Da war dann ganz Social Media voller KI-erzeugter Porträts. Sowas ist praktisch oder sieht cool aus. Aber es steckt auch viel mehr dahinter als ein paar Spielereien. Die Entwicklung von künstlicher Intelligenz geht gerade rasend schnell
und viele sprechen davon, dass sie dabei ist, die Welt zu verändern. Aber der Fortschritt macht vielen auch Sorgen. Da geht es dann besonders um Jobs, Fake-Videos oder Urheberrecht. Damit ihr da nicht den Überblick verliert, empfehle ich euch den KI-Podcast von der ARD. Das ist so wie Drosten im Corona-Update. Da halten euch dann die Hosts Gregor Schmalzried, Marie Kilk und Fritz Espenlaub zum Thema KI auf dem Laufenden. Jede Woche eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.